Venedig will künftig Eintritt nehmen. 5 Euro sollen Tagestouristen, die Plage, dort vom kommenden Jahr an löhnen, weil sie sonst kein Geld da lassen. Die Taz prophezeit, die Maßnahme wird keines der drängenden Probleme der Lagunenstadt lösen, auch wenn es natürlich klasse wäre, man würde etwas seltener beim Flanieren in das Pizzastück eines am Boden essenden Backpackers treten. Die Filmwelt kam in dieser Woche noch ohne Obolus nach Venedig hinein, aber die Hotels haben zum Festival ganz sicher ordentlich draufgeschlagen. Und Katja Nikodemus von der Zeit sah beim Spazieren auch den Teigfladen woanders. Hier Pizza in Badehose, da große Robe im Scheinwerferlicht. Der Dresscode also weit gespannt. Auch der Streik der amerikanischen Filmschauspieler hat die Szenerie in Venedig verändert, scheint aber an der Ausstrahlung des Festivals erstaunlich wenig gekratzt zu haben. Läuft man am Palazzo del Cinema vorbei, scheint es mehr Festivalgäste und Schaulustige als je zuvor zu geben. Dann rollt eben ein Ferrari zum roten Teppich als Abgesandter von Michael Manns Film über den Gründer der Automarke. So die Zeit. Auf Pressekonferenzen spricht sich die globale Filmcommunity für den Kampf der Schauspieler aus, die Kinowelt solidarisiert sich mit dem Streik und der Laden brummt. Eine Eigenschaft großen Kinos ist, dass man nicht so einfach wegschauen kann. In diesem Sinne hat in Venedig vor allem der politische Film beeindruckt, etwa Green Border der polnischen Regisseurin Agnieszka Holland, der die Brutalität der Pushbacks an der polnisch-belarussischen Grenze zeigt. Ein Film in dringlichem Schwarz-Weiß, der, das sagt die Welt am Sonntag, zum empathischen Mitleiden mit denen, die in der grünen Hölle direkt vor der EU-Außengrenze verzagen und oft sogar sterben, zwingen würde. Dietmar Dart beschäftigte sich in der Frankfurter Allgemeinen mit den umstrittenen Dinos der Szene. Schwierige Betagte wie Woody Allen oder Roman Polanski, deren neueste Filme außer Konkurrenz liefen und die sich als Krisensymptome der Psychobiografien ihrer Schöpfer lesen ließen. Zitat: Wenn ein alternder Künstler wegen der ihm zur Last gelegten Verfehlungen als Stinker gilt, kann er sich entweder selbst leid tun oder den Ansehensverlust dazu nutzen, sich Perspektiven zu erarbeiten, auf die andere verzichten müssen, weil sie noch einen Ruf zu verlieren haben. Das bezog sich auf Roman Polanski und meint vielleicht ganz schlicht, mit 90 sollte man keinen Film mehr drehen. Die Berlinale scheint den Filmfestspielen von Venedig dieser Tage ein wenig die Schau zu stehlen, unfreiwillig, fügt Tim Kaspar Böhme in der Taz hinzu, weil das Berliner Festival nichts für die Pressemitteilungen aus dem Hause der Kulturstaatsministerin kann. Claudia Roth hat die Berlinale erst finanziell gerupft, um dann höchst unprofessionell den künstlerischen Leiter des Festivals, Carlo Chatrian, abzuservieren. Was ihr die Protestpost hunderter Filmschaffender einbrachte. Claudia Roth hat keinen Plan für das Filmfestival, deshalb sucht sie nach einer starken Hand. Das wird nicht funktionieren, meint Andreas Kilp in der Frankfurter Allgemeinen. Das Bild der Woche aber kam aus dem Kanzleramt. Bislang gab es ja eigentlich kein ikonisches Bild von Olaf Scholz, keines, an das man sich wirklich erinnern würde. Das ist jetzt anders, so Niklas Mark in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Seit er eine Augenklappe trägt, umweht den Ex-Bürgermeister von Hamburg ein bisher unbekannter Odem von Gefahr, Entschlossenheit und Abenteuer, als stamme er in direkter Linie vom großen Hamburger Oberpiraten Stadt. Ab. Kein Imageberater und kein Fotograf wäre auf die Idee gekommen, Scholz den Look piratisch wilder Entschlossenheit zu verleihen. Natürlich kann man die Klappe auch als passendes Attribut einer von Streitereien lädierten Koalition lesen, aber jeder weiß jetzt, dass Scholz Sport macht und sogar einäugig regieren kann. Klar, dieses Bild war auch für das Satiremagazin Titanic ein gefundenes Fressen. Auf dessen Website heißt es, der Bundeskanzler sei nach einem Treffen mit Wirecard-Vertretern ganz, ganz unglücklich gegen eine Tür gelaufen. Ansonsten funkt die Titanic SOS. Hier hat die Stunde des Galgenhumors geschlagen. Die Lage ist so ernst, dass sie kein Witz der Welt besser machen kann, schreibt der Tagesspiegel über das Satiremagazin, das vor der Pleite steht und zu Spenden aufruft. Das rettende Ufer wäre bei 5000 neuen Abonnenten in Sicht. Selbst schuld, meint die Süddeutsche Zeitung harsch. Titanic ist eine Marke aus dem Inventar der alten Bundesrepublik, späte 70er Jahre. Der Untergang, titelt die Süddeutsche Zeitung. Die Titanic steht kurz vor dem Untergang, die Frankfurter Allgemeine. So viel Semantik ist nun eigentlich ein Fall für einen guten Lektor. Uns baut sich so die Brücke zu gleich zwei Würdigungen, die dem legendären Cheflektor des C.H. Beck Verlages Detlef Felken galten. Darüber haben wir uns gefreut, denn dieser Bereich findet im Feuilleton selten Erwähnung, jetzt also gleich im Doppel. Felken geht nach 23 Jahren in Rente und in der Süddeutschen Zeitung feiert ihn der Schriftsteller Hans Pleschinski in allerhöchsten Tönen. Mit einer Grandezza, die nonchalant wirkt, hat er ein Leben lang gegen Verdummung gearbeitet und stilvoll eine Bildungsrepublik Deutschland befördert. Der Zeit ist Detlef Felken ein langes Interview wert, in dem er auch die Veränderungen des Buch- und Verlagswesens während seiner langen Laufbahn beschreibt. Bob Dylan etwa hätte er zu Beginn seiner Amtszeit nicht unbedingt als Autor im C.H. Beck Verlag gesehen. So lernt man eben dazu. Mein Werk haben andere geschrieben, sagt Felken der Zeit. Das ist es, was von der Arbeit als Programmchef bleibt. Die Bücher, die etwas bewirkt haben und hinter die man nicht mehr zurück kann. Sagt's und macht sich mit einem Bonmot vom Acker und auf in den Ruhestand, das wir Ihnen ans Herz legen und das jetzt auch für diese Kulturpresseschau gilt. Ich höre als Optimist auf.